ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Die britischen Kanalinseln beschäftigen uns heute in zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die größte dieser Kanalinseln, um genau zu sein, Jersey. Jersey, wo genau liegt Jersey? Gar nicht so einfach zu beantworten, für die meisten zumindest. Daher schon mal diese Eckdaten. Im Ärmelkanal, der Bucht von Saint-Malo, gerade mal 25 Kilometer vor der französischen Küste, immerhin 150 Kilometer von der britischen Küste entfernt. Und Jersey ist nicht Teil des Vereinigten Königreichs, sondern sogenannter Kronbesitz, also der britischen Krone unterstellt. So viel mal eben in Kürze. Mit Jersey vertraut ist Jana Bagdans. Hallo Jana.
Hallo.
Jana, Jersey, britischer Kronbesitz vor der französischen Küste. Was muss dem noch unbedingt hinzugefügt werden?
Es ist eine wunderschöne Insel, die sowohl das Französische, weil es so nahe liegt, als auch das Britische verbindet. Und das führt manchmal zu etwas schrägen Kombinationen, also zum Beispiel französische Straßennamen, die dann englisch ausgesprochen werden. Das ist sehr charmant, finde ich.
Du bist vertraut mit Jersey, habe ich eben gesagt. Was verbindet dich denn mit den Kanalinseln?
Ich habe mich gleich bei meinem ersten Aufenthalt in diese Insel verliebt. Und das liegt nicht nur an ihrer wilden Schönheit, sondern vor allem daran, dass ich mich als Besucherin sehr willkommen gefühlt habe. Die Insulaner sind herrlich entspannt. Mich erinnert das immer so ein bisschen an das Lebensgefühl der Kanadier. Nur, dass man nicht so lange reisen muss, um hinzukommen, um sich in diesen Lebensstil einzuklinken. So laid back. Kaum jemand wirkt gestresst, alle haben Zeit und Lust auf ein Gespräch und wissen, ihr privilegiertes Leben zu genießen, also so die Nähe zum Wasser, das gute Essen und eben die allgegenwärtige Schönheit der Natur.
Jersey laid back, ist denn die Insel so ein typisches Reiseziel? Mir war das gar nicht so bekannt.
Ja, in den vielen Jahren, in denen ich im Bekanntenkreis immer sage, mein Standard-Sommerurlaub, wir waren wieder in Jersey, hat noch nie jemand gesagt, ach, da war ich auch schon mal. Also ich erlebe die Kanalinseln immer noch eher als Geheimtipp. Zumindest fühlt es sich so an, tatsächlich ist der Tourismus schon wichtig für die Insel. Menschen aus Großbritannien haben die Channel Islands natürlich im Bewusstsein. Während der Pandemie war das ein naheliegendes Ziel, da mussten sie nicht in die EU reisen. Für mich ist das Wichtigste, man spürt den Tourismus kaum auf der Insel. Ich habe oft den Eindruck, eher so in den Alltag eines kleinen Inselstaats einzutauchen und für eine begrenzte Zeit Teil davon zu werden.
Jana, in Jersey oder auf Jersey? Ist eine Insel, aber irgendwie sagt man auch besser in, nicht? Hast du jedenfalls eben getan.
Das sagen die Menschen auf Jersey zumindest oder in Jersey eben, weil sie sich, glaube ich, eher als Teil eines Landes fühlen als auf einer Insel zu Hause.
Geheimtipp hast du eben gesagt. Was ist denn dein Tipp, wenn man denn auf Jersey ist? Was macht man dort? Surfen von den schönen Stränden aus?
Alles mit Wasser. Auch die meisten Jersey Women und Jersey Men, so sagt man zu den Einwohnern, sind verrückt nach Wasser. Manche sieht man jeden Tag vor oder nach der Arbeit im Meer schwimmen oder Kajaken, Paddleboarden, Klippenspringen, vieles geht. Ich liebe tatsächlich das Wellenreiten in der langgestreckten St. Juan's Bay.
Dann jetzt mit Jana Magdans zum Surflehrer Dan.
Dan Harris hat gerade seine kleine Surfschule aufgeschlossen, The Surf Yard. Hier kann man Wachs für Surfbrett kaufen, Bikinis, Flipflops, Neoprenanzüge und man kann Surfstunden ausmachen.
So, how many is going surfing? Three?
Yeah, it's going to be three.
Okay, cool. You don't need a wetsuit, you have one? So you need a wetsuit?
Yeah. Wer surfen will, braucht auf Jersey das ganze Jahr über einen Neoprenanzug. Wer keinen hat, kann sich einen leihen, genau wie das Surfbrett. Für Anfänger ein extra langes. 8 Fuß, das sind 2,40 Meter.
Okay, so we try to find some wetsuits for you. Do you want to follow me? Come this way.
Theo, Ben und Lilly quälen sich außerdem in sehr enge Surfschuhe. Die Wassertemperatur ist im Frühjahr nur um die 10 Grad. Dann sind sogar Handschuhe und Haube angezeigt. Es ist kalt, aber die Bedingungen sind heute für die drei Anfänger optimal.
In terms of surfschools in France and Portugal and places like that.
In Frankreich, Portugal und an ähnlichen Surforten fallen die Strände steil ab. Dort sind die Wellen sehr stark. Hier in St. Juan's Bay ist der Strand ziemlich flach und die Wellen sanft. Es ist sehr sicher und eignet sich gut für Anfänger.
Dan stammt ursprünglich aus Wales, lebt aber seit 15 Jahren auf Jersey.
A lot of people surf in Jersey.
Hier surfen sehr viele Leute, manche nicht das ganze Jahr über. Aber von Ostern bis in den Winter hinein ist die Szene sehr groß. Im Sommer ist die Westküste der Platz überhaupt.
Jersey ist etwas größer als Sylt, aber kleiner als Fehmarn, sodass die rund 3 Meilen lange Surfbucht St. Juan's Bay von überall her schnell zu erreichen ist. Für ein Stündchen Wellenreiten nach der Arbeit zum Beispiel. Wind- oder Kitesurfer gibt es kaum.
Okay, guys, we got a neoprene on. We're ready to go? Right, follow me. Okay, guys.
Sind alle fertig? Folgt mir und passt auf, es ist sehr windig. Unten am Strand wird es besser. Wenn ihr die Bretter hochnehmt, wird es euch fast umwehen. Seht ihr den Griff? Nehmt es da, dann passiert nichts.
If you hold like this, you will not blow.
Das Board heil an den Strand zu bekommen, ist der erste Kraftakt. Es geht eine steile, schmale Treppe hinunter an den menschenleeren Strand. Bei Flut schlagen die Wellen gegen die hohe Betonmauer. Jetzt hat sich das Wasser schon etwas zurückgezogen.
Könnt ihr euch bitte alle vorne auf eure Surfbretter setzen? Wir gehen schnell die einzelnen Teile des Brettes durch.
Cool?
Ja.
Okay.
Dann geht es um die wichtigste Übung, aus dem Liegen in einer fließenden Bewegung ins Stehen zu kommen.
Okay, so we're gonna put our toes on the board.
Im Liegen stellen wir unsere Zehen auf und drücken uns mit den Händen auf Höhe des Oberkörpers so nach oben, dass die Beine nach vorne rutschen können.
Oh Gott.
Und schon stehen wir. Es ist wichtig, dabei eure Hüfte zur Seite zu drehen, Leute. Das macht das Leben viel einfacher.
Nach der Trockenübung lässt Dan jetzt seine Schüler im Wasser keine Sekunde aus den Augen. Sie müssen ihr Surfbrett mit den Füßen zu den hereinrollenden Wellen ausrichten. Das mit dem Anpaddeln klappt schon ganz gut, aber Dan gibt ihnen zusätzlich noch einen kleinen Schubs. Und dann heißt es aufspringen und möglichst sofort die Balance halten, um lange von der Welle mitgenommen zu werden.
Es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, auch wenn ich nicht so viel geschafft habe. Ich stand zweimal auf dem Brett und ich hatte jetzt auch irgendwie keine Angst, dass man irgendwie weggetrieben wird oder so. Es hat sich alles sehr unter Kontrolle angefühlt und ich kann auf jeden Fall verstehen, warum man das sein Leben lang macht.
Surfinstructor Dan macht das schon sein Leben lang. Sein Vater hat Surfbretter in Wales gebaut und es drehte sich alles um den Wassersport in seiner Familie. Nach einer Profikarriere hat Dan sich bewusst hier niedergelassen.
Ich mag, dass es eine kleine Insel ist. Jeder kennt jeden. Und es ist sicher. Das mag ich sehr. Ich weiß nicht mal, wo meine Haustürschlüssel sind. Aber ich sage jetzt nicht, wo ich wohne. Das Haus ist nie abgeschlossen.
Auch für die ersten Gehversuche im Wellenreiten ist es auf Jersey sicher. Und trotzdem haben auch erfahrene Surfer hier ihren Spaß.
Die Surfer-Szene bleibt eigentlich gerne unter sich. Sie ist ein bisschen territorial. Jersey ist da anders. Die Einheimischen freuen sich über neue Gesichter und sind sehr herzlich. Es ist hier viel entspannter. Und darum geht es schließlich beim Surfen.
Surfen mit dickem Neopren, Jana, oder ist es häufig warm am Strand und im Wasser?
Ein Wetsuit ist bis auf ganz wenige Ausnahmen immer angezeigt in Jersey. Ich habe schon heiße Tage auf der Insel erlebt, aber die sind genauso selten wie richtig, richtig kalte. Also alles ist gemäßigt. Aber ins Wasser zu gehen, ist an fast allen Tagen im Jahr eine kleine Überwindung, weil es echt frisch ist.
Wer surft und reist denn auf Jersey? Sind das viele? Und daran knüpft sich ja gleich die nächste Frage. Ist Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor?
Der Tourismus ist wichtig für Jersey. 2023 kamen 500.000 Menschen auf die Insel als Besucher, die durchschnittlich etwas weniger als 5 Tage da blieben. Deutsche Touristen eher weniger, das macht nur ungefähr 3% aus. Die meisten sind Engländer, Franzosen, die gerne dort Urlaub machen. Lustigerweise gibt es auch viele Leute, die eine Staycation machen, also Jersey-Insulaner, die mal in einer ungewöhnlichen Unterkunft am anderen Ende der Insel übernachten, obwohl sie dahin nur ungefähr 1/2 Stunde unterwegs sind. Aber egal, ob von dort oder von woanders, es sind vor allem Individualtouristen. Es gibt einige Airbnb-Unterkünfte, ein paar Hotels, keine riesige Auswahl. Und es sind eher ältere Menschen, das sind dann eher weniger Surfer. Vielmehr so geschichtsinteressierte Menschen oder naturbegeisterte Wanderer, würde ich sagen.
Geschichtsinteressierte Menschen, hast du gerade gesagt. Wir gehen jetzt mal zurück in die Geschichte, die ja auch wichtig war auf Jersey, die Geschichte des Nationalsozialismus des Deutschen. Jersey war 5 Jahre von den Nazis besetzt, war so eine Art militärischer Vorposten im Zweiten Weltkrieg. Ist das zu einem Teil der Geschichte der Insel geworden?
Ja, und zu einem Teil der Identität. Diese Geschichte sieht man überall. Also hinter jeder Wegbiegung ragt irgendein Betonbau aus den Steinklippen heraus, das auf ein Ereignis während des Zweiten Weltkriegs hindeutet. Die Kanalinseln waren in ihrer langen Geschichte immer schon Spielball zwischen England und der Normandie. Und dann wurden sie Zielscheibe der Deutschen. Diese 5 Jahre der Besatzung haben sich tief in das kollektive Gedächtnis gegraben, weil keine Familie auf der Insel dieser Geschichte entkommen konnte damals. Alle waren persönlich davon betroffen, weil man hier eben so eng aufeinander saß, auch mit den Feinden. Und Gesprächspartner haben mir erzählt, dass in der Regel kein Tag vergeht, an dem nicht diese 5 Jahre Besatzungszeit irgendwie zur Sprache kommen. Man lebt also immer noch damit.
Und das ist ja nicht selbstverständlich, so viele Jahre später, 80 Jahre später. Man kann sich diese Geschichte auch ganz besonders erschließen bei einer Übernachtung in einem alten deutschen Funkturm. Das hört sich etwas skurril an, aber das machen wir jetzt mit Jana Magdans.
Hi there. Michael B. wartet am Eingang zum Radio Tower am Südwestzipfel der Insel. Gerade haben Feriengäste das Gebäude verlassen und in wenigen Stunden ziehen die nächsten ein. Michael B. ist für die historischen Ferienunterkünfte auf Jersey zuständig.
Wie man sieht, wurde der Turm in einem deutschen Industriestil gestaltet. Es gibt also eine Menge Beton.
Der Radio Tower ist eine der vielen ungewöhnlichen Ferienwohnungen, die Jersey Heritage vermietet. Eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich unter anderem um den Erhalt der historischen Gebäude auf der Insel kümmert.
In den Schlafzimmern gibt es aber auch viel Holz. Der Turm bietet Platz für bis zu 6 Personen. Und diese 6 Personen sind auf 3 Doppelzimmer verteilt. Das hier ist ein Beispiel.
In die Schlafzimmer kommt man über eine schmale Wendeltreppe.
Das war eine echte Herausforderung, sie einzurichten. Denn man kann kein rechteckiges Bett in einen runden Turm stellen. Das ist alles maßgefertigt.
Ins asymmetrische Bett passen am besten eine große und eine kleine Person. Aber dafür gibt es detaillierte Grundrisse auf der Website, damit man nicht die Katze im Sack mietet. Der Kontrast aus einem militärischen Gebäude mit einem flauschigen Teppich ist speziell.
Das gibt's in vielen unserer Unterkünfte. Wir versuchen, die Geschichte des Gebäudes zu bewahren, aber wir bieten auch Komfort für Selbstversorger an. Es muss trotz allem bequem sein.
Brutale Architektur mit stylischem Interieur. Ein spannender Gegensatz, der nicht verhehlt, dass deutsche Besatzer im Zweiten Weltkrieg die Insel zu einer Festung machten. Und Betonungetüme wie diesen sogenannten Marinepeilstand mit rund 18 Metern Höhe bauten. Man lebt hier hinter 2 Meter dicken Wänden. Aus horizontalen Schlitzen heraus konnte die Wehrmacht zwischen 1940 und 1945 den Horizont nach Schiffen absuchen. Das funktionale Design ist geblieben.
So bekommt man ein sehr gutes Gefühl für den Turm. Zum Beispiel, wenn man durch den Eingang kommt, den Bunker. Und so zieht es sich dann durch.
That's really narrow. Wow. Is that even Guernsey in?
It is, yeah. So there are the other Channel Islands there.
Genau, dort sind die anderen Kanalinseln.
Guernsey, Old Neasark and Herne.
Alle Channel Islands sind von hier aus zu sehen. 360 Grad Blick. Die Glaskuppel auf dem Dach des Turms wurde erst in den 1970er Jahren installiert. Ansonsten versucht Jersey Heritage, die Architektur möglichst so zu belassen, wie sie war.
Ein
Beispiel dafür ist der Archie Rondell Tower im Osten der Insel. Während der Besatzung haben die Deutschen ein Hakenkreuz in die Wand geritzt. Ich habe von deutschen Besuchern gehört, dass wir das so nicht lassen sollten. Aber es ist Teil unserer Geschichte. Es war vielleicht kein schönes Stück Geschichte, aber das ist die Geschichte des Gebäudes. Und das ist es, was wir schützen.
Vis-à-vis duckt sich ein Bunker in die Klippen. Er war früher mit dem Radio Tower über eine Telefonleitung verbunden. Auch dieses Erbe aus dem Zweiten Weltkrieg wird liebevoll erhalten.
Für diesen Bunker hat about 2000 tons of concrete in the walls, there's 50 tons of reinforcing.
In diesem Bunker stecken rund 2000 Tonnen Beton und 50 Tonnen Armierung.
Zu viel, um den Bunker nach dem Krieg wegzusprengen. Also leben die Menschen damit. Malcolm Amy ist zweiter Vorsitzender der Channel Island Occupation Society. Er verbringt nahezu seine ganze Freizeit damit, Bunker, Peilstände und Befestigungsanlagen in den Originalzustand zu versetzen und sie Besuchern zu zeigen.
Auf Jersey wächst man mit Bunkern auf. Und als Kind will man da rein. Könnten ja Waffen oder Gold drin sein. War natürlich nie. Man wächst also einfach mit der Tatsache auf, dass die Deutschen hier waren. Es ist Teil des Erbes und der Kultur der Insel, denke ich.
Alle alteingesessenen Kanalinsulaner haben die eine oder andere Geschichte zu erzählen, die sie gerne mit Besuchern teilen. Ein Großvater von Malcolm war abkommandiert, Jersey zu einem Teil des Atlantikwalls auszubauen. Aber wegen eines kleinen Vergehens musste er für ein Jahr auf die kleine Kanalinsel Alderney, in das KZ Sylt.
Meine Großmutter meinte, er war danach nie wieder derselbe. Wachte nachts schreiend aus Albträumen auf. Er hat mir aber gesagt, ich verstehe, warum du das mit den Bunkern machst. Die Menschen müssen sich erinnern und davon lernen. Hoffentlich.
Bunker M19 ist über einen unterirdischen Gang mit einem anderen verbunden. Am Ende der Leiter schaut mich Adolf Hitler an. Ein Foto, so wie es vor über 80 Jahren hier hing.
Das muss ein Schock sein, wenn du nach Jersey kommst und Leute mit Hakenkreuzen siehst. In einem unserer Bunker sieht Adolf Hitler dich frontal an. Es sieht so aus, als würden seine Augen dir durch den Raum folgen.
Der Anblick macht, dass ich schleunigst den Bunker verlasse. Aber wer eine der vielen restaurierten Befestigungsanlagen besucht, trifft auf Insulaner, die gerne Auskunft geben, die keine Berührungsängste haben, sich mit den Menschen der Nation auszutauschen, die vor drei Generationen die Besatzer auf der Insel waren.
Jana, wie war denn dein Kontakt zu den Menschen noch von der deutschen Geschichte getrübt, von der wir ja eben gehört haben, die ja ganz offenbar immer noch eine große Rolle spielt? Oder kann man da gut drüber reden?
Also da gibt es gar keine Ressentiments, habe ich das Gefühl. Also wäre ich jetzt vor 40 Jahren vielleicht ungefähr auf die Insel gekommen, wäre das vermutlich anders gewesen. Viele derjenigen, die unter den Besatzern gelitten haben oder in Lager deportiert wurden, haben nie darüber gesprochen, waren traumatisiert und verbittert. Aber die nächsten Generationen, die gehen mit diesem Trauma ganz anders um. Es gibt viele Städtepartnerschaften zwischen den Kanalinseln und Deutschland, eine bewusste Erinnerungs- und Versöhnungskultur. Und ich habe mich so willkommen gefühlt, auch als Deutsche. Und das ist mir in anderen Ländern so noch nie so gegangen. Also es gibt eher eine Offenheit, eine Neugier und die Menschen möchten gerne ins Gespräch kommen.
Und du hast ja ganz am Anfang auch schon mal erzählt, dass da, dass es so auf Jersey eine ganz besondere, spezielle Gesellschaft gibt. Leben die Menschen dort denn auch ein spezielles Leben? Vielleicht, das wäre jetzt meine Vermutung, ein bisschen skurriler.
Ja, allein schon der Status der Insel ist ja ein bisschen skurril. Irgendwie britisch, aber auch nicht richtig. Also Kronbesitz, aber nicht Teil des Vereinigten Königreichs. Das ist schon ein bisschen schräg. Aber es gibt auch zwischen diesen einzelnen Kanalinseln wohl so eine leichte Rivalität. Die sind alle eigenständig. Eigenständig heißt, es gibt eine eigene Währung, also hier jetzt Jersey Pound. Es gibt eigene Gesetze, einen Zivilverwalter, den sogenannten Bailiff. Das ist eine Art Vogt, wenn man versucht, das zu übersetzen. King Charles. Charles ist zwar Staatsoberhaupt, aber eigentlich lassen sich die Leute in Jersey nur in Verteidigungsfragen, Diplomatie und Außenpolitik reinreden. Und diese innere Unabhängigkeit, die merkt man den Menschen auch an. Und dann gibt es noch was Schräges, diese Kühe, die es dort gibt. Ich weiß nicht, ob du die vor Augen hast, Udo. Das sind ja diese braunen, hellbraunen mit diesen dunkel umrandeten Augen. Wirkliche Schönheiten, die haben einen Pass. Also jede Kuh, die dort auf Jersey lebt, ist besonders registriert. Keine andere Kuhrasse darf einen Huf auf diese Insel setzen. Da passen alle ganz genau auf, damit das nicht irgendwie vermischt werden kann. Also es gibt schon so ein paar schräge Sachen, die einem auch auffallen, wenn man mit den Menschen dann ein bisschen ins Gespräch kommt.
Jana, ich habe die Kühe nicht vor Augen, leider muss ich sagen, aber ich muss sie mir anschauen. Ich muss da jetzt einfach hinreisen, glaube ich, und auch mal in einen Kuhpass schauen, nicht? Das ist ja was Besonderes auf jeden Fall. Ja, skurril, schräge, das ist relativ nah auch manchmal an Liebhaberei. Wir kommen so ein bisschen auf Autos jetzt. Jana, bist du Autoliebhaberin?
Ja, das ist auch ein bisschen was Schräges, da hast du völlig recht. Man sieht sehr viele Menschen auf Jersey in Oldtimern durch die Gegend fahren. Also es ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass da jemand mit einem 100 Jahre alten Auto an dir vorbeifährt. Also das sieht man mehrfach in der Stunde, würde ich sagen. Ja, und ich mag solche Autos, deswegen mag ich Jersey auch sehr und habe da schon eine gewisse Schwäche. Also ich bin hätte auch vielleicht Rennfahrerin werden können. Das geht auf Jersey nicht, da muss man überall langsam fahren. Aber ja, das mit den Autos, da geht mein Herz auf.
Tja, du bist vom Kfz-Shop mit Oldtimern stehen geblieben, das war dann wohl kein Zufall.
Nee, dafür hat allerdings mein Sohn gesorgt, aber ich vermute, dass ich diese Gene an ihn weitergegeben habe.
Und dann schauen wir jetzt mit Jana Magdans auf die skurrilen Autos und deren Fahrerinnen und Fahrer.
Das ist das Auto vom Ermittler Bergerac aus der Fernsehserie, die auf Jersey spielt. Ein Triumph Roadster und er schnurrt leise vor sich hin.
Joe Castellino, Mitinhaber von LaRouche Automobile in Trinity, Jersey, kommt in Schwärmen neben diesem behäbigen Schätzchen. In den 1980er Jahren löste Detective Sergeant Bergerac knifflige Kriminalfälle auf Jersey. Vielen war die Insel vor allem durch die Landschaftsbilder in den zahlreichen Staffeln der Serie bekannt. Seit dem Frühjahr gibt es eine Neuauflage mit einem neuen, jugendlicheren Bergerac, aber mit dem alten Auto.
Im Fernsehen sieht man dieses Auto wie einen Sportwagen durch die Gegend rasen. Aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so schnell. Sie haben das schneller abgespielt. Mit diesem Auto kann man keine Verbrecher jagen, weil es so langsam ist. Dieses Auto ist wirklich furchtbar zu fahren. Aber er ist zu einem Wahrzeichen von Jersey geworden, der Triumph Roadster. Und dieser hier ist ein blauer. Aber der, den er hatte, war ein burgunderfarbener.
Also doch nicht das Original. Aber eins der wenigen, die es von diesem Modell noch gibt. So ist das mit vielen Automobilen, die in LaRouches verwinkelten Werkstatthallen stehen. Sohn Elliot Castellino hat Zeit für eine Führung.
So we've been going since the early 90s.
Seit den frühen 90er Jahren beschäftigen wir uns mit der Restaurierung von Autos, und zwar durch die verschiedensten Epochen. So haben wir diesen Land Rover, der aus den 2000er Jahren stammen könnte, bis hin zu diesem Austin Seven Swallow. Der müsste aus den 1920ern sein.
Austin Swallow, die Schwalbe, sieht aus wie der Stummfilm-Ära entsprungen. Die Karosserie glänzt allerdings in knalligen Rot- und Beige-Tönen, nicht in Schwarz-Weiß. Unter der glänzenden Karosserie steckt ein, aus heutiger Sicht, überraschendes Material.
Wir haben im Obergeschoss eine Schreinerei, in der wir die Holzrahmen bauen. Man will da lieber nicht drin sitzen, wenn man einen Unfall hat, denn moderne Autos haben all diese Knautschzonen, die bei einem Unfall zerdrückt werden. Dieses Auto hatte nichts davon. Es ist aus dampfgehärteten Eschenholz, das ist sehr hart. Aber wenn es zerbricht, bricht es mit einer Wucht, die fast einer Handgranate gleicht. Nach damaligen Maßstäben galt es als sehr sicheres Auto.
Jedes Detail wird in Handarbeit nachgefertigt und zusammengebaut.
Wenn es fertig ist, wird es wie ein brandneues Auto sein, so wie es vor über 100 Jahren vom Band gerollt ist.
Die Autos wirken wie große Schmuckstücke, die eigentlich in einem edlen Ausstellungsraum präsentiert werden müssten.
Wir können die Treppe dort hinten hochgehen und die Schreinerei ansehen.
Die Werkshallen sind das komplette Gegenteil. Hier stehen sie dicht gedrängt, kreuz und quer. Zwischen fast fertig restaurierten Fahrzeugen lehnen ausgebaute Teile, Holzskelette einer Austin Swallow und stapelweise Bücher über seltene Modelle.
Das ist ein sehr seltenes Auto. Es ist ein Nürburgring Edition Fiat 650. Nein, 850 meine ich.
850, I mean. Oh, bit noisy.
Aber hinter jeder neuen Ecke und Windung unserer Tour durch die Werkstatt taucht wieder eine Schwalbe auf. Eine Austin Swallow. Eine Firma, die es seit 1922 gab.
So these were called Swallow Sidecars.
Diese wurden Swallow genannt.
So this company went on to become Jaguar.
Das ist die Vorgängerfirma von Jaguar.
Aus einem ganz bestimmten Grund, auf den auch Elliots Vater Joe, Gründer der Firma, in seinem Büro sofort zu sprechen kommt.
The car that I suppose gave us our reputation.
Dieses Auto hat uns unseren guten Ruf eingebracht. Es war der allererste Jaguar, Austin Swallow genannt.
The famous Swallow Sidecar Company was abbreviated to SS Cars.
Die berühmte Swallow Sidecar Company wurde mit SS Cars abgekürzt. Von 1936 bis 1939 hieß Jaguar eigentlich SS Cars Limited.
But in 1939 there was a campaign in the British media saying.
Aber 1939 gab es eine Kampagne dagegen in den britischen Medien. Es hieß, wir stehen kurz vor einem Krieg mit den Deutschen und sie können ihre Autofirma nicht SS Cars nennen. So wurde SS zu Jaguar.
So SS went from SS to Jaguar.
Mit der Umbenennung dauerte es dann noch bis 1945. Der eine oder andere Jaguar steht auch hier. Trophy Cars, sagt Joe Castellino.
We have in our store in Guernsey.
In unserem Lager in Guernsey haben wir Autos im Wert von 600 Millionen Euro, darunter den berühmten Ferrari 250 GTO, der bei einer Auktion für 55 Millionen Euro verkauft wurde. Wir haben den berühmten Ferrari 412 LM, das Le Mans-Auto, das gegen den berühmten GT40 antrat. Da draußen steht gerade ein Ferrari 330. Das sind 1 Million, 1,5 Millionen. Und der Grund dafür ist, dass man sie hier steuergünstig kriegt.
Bei Kauf, bei Restaurierung und Lagerung fallen keine Steuern an. Abnehmer finden sich immer. Jersey ist traditionell eng mit Classic Cars verbunden.
So the oldest Classic Car Club in the UK is the Jersey Motorcycle and Light Car Club.
Der älteste Oldtimer-Club im Vereinigten Königreich ist der Jersey Motorcycle and Light Car Club, ungefähr im Jahr 1912 gegründet. Es gibt ihn heute immer noch. Der Grand Prix, wie wir ihn heute kennen, hieß vorher International Road Race und 1956-57 wurde das International Road Race in Jersey ausgetragen.
The International Road Race was hosted in Jersey.
Aber auch abseits der Rennstrecke fährt auf Jersey alle paar Minuten ein Oldtimer an einem vorbei.
Im Oldtimer erlebt man Jersey auf eine andere Art und Weise. Auf den engen Straßen sieht es hier noch genauso aus wie damals, als diese Autos neu waren. Ich glaube, die Leute mögen das Erlebnis, in einem alten Auto auf einer alten Landstraße zu fahren.
Und genau das mache ich jetzt, in einem MGB Roadster aus meinem Geburtsjahr. Man kann sich viele verschiedene Autos bei Joe und Elliot Castellino ausleihen. Kein ganz günstiges Vergnügen. Aber mit dem hölzernen Lenkrad in den Händen natürlich ein Rechtslenker und dem satten Sound in den engen, mit Mauern eingefassten Straßen weiß ich genau, wovon Elliot spricht.
Jana, eine Frage noch zum Schluss. Die muss natürlich auch noch sein. Ist Jersey immer noch eine Steueroase? Den Ruf hat die Insel schließlich weiterhin.
Es ist auf jeden Fall ein Ort, an dem sehr teure Autos mit sehr niedrigen Steuern versehen den Besitzer wechseln, wie Joe Castellino eben erzählt hat. Investoren profitieren von gar keinen oder sehr niedrigen Steuern. Die Körperschaftssteuer ist zum Beispiel bei null. Und 2018, da gibt's die aktuellsten Zahlen, lag hier mehr Geld der Deutschen als in der Schweiz. Den Ruf einer Steueroase hat Jersey definitiv immer noch, auch wenn sich die Verantwortlichen seit Jahren darum bemühen, dass die kleine Insel nicht mehr in einem Atemzug mit den British Virgin Islands oder Panama genannt wird. Sie haben zum Beispiel freiwillig die Geldwäschedirektive der EU umgesetzt, ohne selbst zur EU zu gehören. Und es gibt diesen internationalen Informationsaustausch, der funktioniert automatisiert. Es gibt eine unabhängige Finanzaufsicht. Die Transparenz ist also erhöht worden, aber Kritiker sind weiter skeptisch, ob in Jersey nicht noch immer Geld versteckt wird.
Mit Jana Magdans haben wir Jersey, die bekannteste und größte der britischen Kanalinseln, kennengelernt. Und ich sag mal, ich bin sehr interessiert jetzt, und das liegt nicht nur, aber auch an den schönen Kühen mit den dunklen, schwarzen, hast du, glaube ich, gesagt, Augenringen. Das ist ganz toll. Jana, ich danke dir sehr.
Ich habe mich auch gefreut, Udo.
Und das war Zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Alexander Gerhard, Christian Beseke und Udo Schmidt.
Von NDR Info.